Cornelia Funke, Tintenherz. In dem Buch geht es um Maggie und ihren Vater Mo. Dieser wird auch Zauberzunge genannt, da er aus Büchern so vorlesen kann, dass Figuren und auch Gegenstände daraus lebendig werden. Das wollen der gefährliche Capricorn und seine Bande für sich nutzen und nehmen Mo, Maggie und ihre Tante Elinor gefangen. »Ich glaube, ich habe die richtige Stelle gefunden«, sagte Mo in die Stille hinein. Er warf Capricorn einen letzten Blick zu, sah noch einmal zu Elinor hinüber, räusperte sich und begann. Alles verschwand. Die roten Wände der Kirche, die Gesichter von Capricorns Männern und Capricorn selbst auf seinem Stuhl. Es gab nur noch Mo's Stimme und die Bilder, die sich aus den Buchstaben formten wie ein Teppich auf dem Webstuhl. Hätte Maggie Capricorn noch mehr hassen können, dann hätte sie es jetzt getan. Schließlich war nur er schuld, dass Mo ihr all die Jahre nicht ein einziges Mal vorgelesen hatte. Was hätte er ihr alles ins Zimmer zaubern können mit seiner Stimme, die jedem Wort einen anderen Geschmack gab und jedem Satz eine Melodie? Selbst Cockerell hatte sein Messer vergessen und die Zungen, die er abschneiden sollte, und lauschte mit abwesendem Blick. Flachnase starrte so verzückt in die Luft, als kreuzte ein Piratenschiff mit geblähten Segeln geradewegs durch eins der Kirchenfenster. Alle schwiegen. Kein Laut war zu hören, außer Mo's Stimme, die Buchstaben und Wörter zum Leben erweckte. Nur einer schien immun gegen den Zauber. Mit ausdruckslosem Gesicht, die blassen Augen auf Mo gerichtet, saß Capricorn da und wartete. Auf das Klirren von Münzen, in all dem Wohlklang der Worte, auf Kisten aus feuchtem Holz, schwer von Gold und Silber. Mo ließ ihn nicht lange warten. Während er las, was Jim Hawkins, der Junge, der kaum älter als Maggie war, als er seine schrecklichen Abenteuer erlebte, in einer dunklen Höhle sah, passierte es. Goldstücke, die die Köpfe von George oder einem der Louis trugen, Dublonen, doppelte Guineen, Moadore und Zechinen, die Köpfe sämtlicher Könige von Europa im Verlauf der letzten 100 Jahre, seltsame orientalische Goldstücke, deren Schrift wie ein Gewirr von Fäden oder wie ein Stück von einem Spinnennetz aussah, runde Stücke, viereckige Stücke, Stücke, die in der Mitte durchbohrt waren, als hätte man sie um den Hals getragen, so ziemlich jede Art von gemünztem Gold musste in dieser Sammlung ihren Platz gefunden haben, und an der Zahl waren sie wie Blätter im Herbst, so dass mein Rücken wehtat, so viel musste ich mich bücken und meine Finger vom Aussondern schmerzten. Die Mägde waren noch dabei, die letzten Krümel von den Tischen zu wischen, als über das blanke Holz plötzlich Münzen rollten. Die Frauen stolperten zurück, ließen die Tücher fallen, pressten die Hände vor den Mund, während die Münzen ihnen zwischen die Füße sprangen, goldene, silberne, kupferfarbene Münzen. Sie klimperten auf den Steinboden, häuften sich klirrend unter den Bänken, mehr und immer mehr. Einige rollten bis vor die Treppenstufen. Capricorns Männer fuhren hoch, bückten sich nach den glitzernden Dingern, die ihnen gegen die Stiefel sprangen, und zogen die Hände wieder zurück. Keiner von ihnen traute sich, das verhexte Geld anzufassen. Denn was sonst war es? Gold, gemacht aus Papier und Druckerschwärze und dem Klang einer menschlichen Stimme. Als der Goldregen aufhörte, im selben Moment, in dem Mo das Buch zuklappte, sah Maggie, dass sich in all das Glitzern und Glänzen auch hier und da etwas Sand gemischt hatte. Ein paar bläulich schimmernde Käfer krabbelten hastig davon, und aus einem Berg von winzig kleinen Münzen schob sich der Kopf einer smaragdgrünen Eidechse. Mit starren Augen sah sie sich um. Die Zunge tanzte ihr vor dem eckigen Maul. Basta warf sein Messer nach ihr, als könnte er mit der Eidechse die Furcht aufspießen, die sie alle ergriffen hatte. Doch Maggie stieß einen Warnruf aus, und die Eidechse huschte so schnell davon, dass die Klinge sich die scharfe Nase an den Steinen stieß. Basta sprang hin, hob sein Messer auf und deutete mit der Spitze drohend in Maggies Richtung. Capricorn aber erhob sich von seinem Stuhl. das Gesicht immer noch so ausdruckslos, als sei nichts geschehen, das einer Regung wert wäre, und klatschte gönnerhaft in die beringten Hände. »Nicht schlecht für den Anfang, Zauberzunge«, sagte er.